Okay, dann jetzt auch nochmal so hochoffiziell. Herzlich willkommen zur zweiten Übung in der Veranstaltungssoftware in Internet Economics. Ja, in der letzten Übung haben wir uns so ein bisschen mit Digitalisierungsstrategien mit der Buchbranche beschäftigt. Heute geht es um das Modell von Arthur und wir wollen uns mal die Privacy Calculus Theorie ja, ein bisschen näher anschauen. Die wurde ja in der Vorlesung auch schon angerissen. Das Ganze soll wieder so interaktiv wie möglich stattfinden. Also wenn ihr irgendwie Kommentare habt, Anmerkungen, Fragen oder sowas, meldet euch einfach oder ja, genau, gebt euch irgendwie zu erkennen. Genau, wie schon angesprochen, wir hatten in der Vorlesung das Modell von Arthur betrachtet, das jetzt ja, nicht so ganz unkompliziert war. Deshalb wollen wir das nochmal vertiefend anschauen und auch anwenden. Genau, und der zweite Punkt ist eben diese auch kurz angerissene Privacy Calculus Theorie, die eine sehr zentrale Theorie ist, um das Verhalten von Individuen bezüglich ihrer Privatsphäre zu erklären. Genau. Ja, dann legen wir mal los. Wir fangen gleich mit was Praktischem an. Das Modell von Arthur. Habt ihr alle irgendwie Unterlagen dabei, in die ihr reingucken könnt? Am besten, ihr tut euch da auch wieder so ein bisschen in ja, kleineren Gruppen zusammen. Und die erste Aufgabe bestünde jetzt erstmal darin, dass ihr euch klar macht, was genau dieses Modell von Arthur denn erklärt. Und dazu sollt ihr auch alle Variablen, die in diesem Modell vorkommen, sollt ihr euch mal irgendwie auf den Zettel schreiben, macht euch die Bedeutung dieser Variablen klar und genau, wie sich der Gesamtnutzen von R- und S-Akteuren zusammensetzt. Das wäre jetzt so das Erste. Ich würde sagen, so ungefähr 10 Minuten, länger dauert das nicht. Und dann, genau, machen wir zusammen weiter. Okay. Seid ihr soweit? Ja? Nicken? Habt ihr einen Durchblick? Wisst ihr alle Bescheid? Okay. Was erklärt denn das Modell von Arthur? Bitte? Okay, also es geht um zwei Technologien und zwei Akteurtypen und deren ja, jeweilige Nutzenempfinden für diese Technologien. Und ja, man kann sehen, für welche Technologie sich neue Nutzer auf dem Markt entscheiden. Das ist die eine Hälfte. Was ist das Ziel dieses Modells? Was zu erklären? Genau, ja. Genau. Du wolltest noch was sagen? Genau. Genau, sehr gut. Also da sind jetzt alle drei wichtigen Punkte gefallen. Das Modell von Arthur erklärt, wie sich zwei Akteure auf einem Markt mit zwei Technologien verhalten, wie deren Nutzenfunktionen unter der Voraussetzung, dass Netzeffektnutzen herrscht, aussehen und für welche Technologien sich die beiden entscheiden. Dass dabei ein Winner-Takes-it-all-Markt entstehen kann, der ja auch gut durch einen Zufall ja, entstehen kann. Dieser Winner takes it all mal, wie nennt man diesen Zustand dann, wenn sich alle Akteure nur noch für eine Technologie entscheiden, auch entgegen ihrer ursprünglichen Präferenz? Würdest du? Ne? Okay. Lock-in-Effekt, genau, richtig. So. Also hier nochmal zur Wiederholung. Die Voraussetzungen für dieses Modell sind, es gibt zwei Technologien, A und B. Nehmen wir hier mal zwei Mobilfunkprovider, O2 und T-Mobile, und es gibt zwei Nutzertypen, R- und S-Akteure. Und diese R- und S-Akteure unterscheiden sich darin, dass sie einen unterschiedlichen Basisnutzen für diese Technologien haben. Und zwar derart, dass die R-Akteure einen Ja, höheren Basisnutzen für Technologie A empfinden als für Technologie B. Und bei den S-Akteuren ist es genau andersrum. So, und diese Variablen, die ihr euch jetzt aufschreiben solltet und deren Bedeutung ihr euch klar machen solltet, die haben wir hier nochmal abgebildet. In dieser Matrix, der Basisnutzen für die Technologie A ist immer mit einem kleinen a gekennzeichnet, und dieses Subskript an diesem a zeigt an, für welchen Akteur das der Basisnutzen ist. Also AR ist der Basisnutzen von Technologie A für R-Akteure, AS ist der Basisnutzen von Technologie A für S-Akteure. Genauso ist es mit dem Basisnutzen für Technologie B. Die Variablen NA bzw. NB bezeichnen die aktuelle Anzahl der Akteure, die sich gerade im jeweiligen Netzwerk A bzw. B befinden. Und dann gibt es noch die Grenznetzeffektnutzen für R-Akteure und S-Akteure, R und S. Was ist ein Grenznetzeffektnutzen? Ja. Ganz genau, ja. Also der Grenznetzeffektnutzen ist der zusätzliche Nutzen pro weiterem User in dem entsprechenden Netzwerk. So. Und das Modell von Arthur ist ein Simulationsmodell, das zeigen soll, wie ihr schon richtig gesagt habt, wie sich eine Technologie am Markt durchsetzt. Und dieses ganze Durchsetzen basiert irgendwie auf einer Reihe von aufeinanderfolgenden Entscheidungen von Akteuren. Was heißt Simulationsmodell? Simulationsmodell heißt in dem Fall, dass ein Algorithmus besteht, der eben aus diesen Variablen besteht, und dass man mit Hilfe dieses Algorithmus und entsprechenden Annahmen, Verteilungsannahmen für die Variablen, ja, simulieren kann, wie ein Markt sich entwickeln wird. Und so kann man eben am Computer simulieren, wie bei entsprechenden Parametern eben sich der Markt entscheiden wird. So, das haben wir auch schon gesagt. Annahmegemäß haben die R-Akteure eine Präferenz für Technologie A, und S-Akteure bevorzugen Technologie B, vorausgesetzt, es sind noch keine Akteure im Markt. Das heißt, es gibt noch keinen Netzeffektnutzen. So, und jeder Akteur, der jetzt zusätzlich auf den Markt hinzutritt, wählt diejenige Technologie aus, die ihm den im betrachteten Stand des Adoptionsprozesses, also es gibt irgendwie eine Anzahl von Leuten, die sich für A, und es gibt irgendwie eine Anzahl von Leuten, die sich für B entschieden haben, die sich in einem bestimmten Zustand, die in dem bestimmten Zustand den höchsten Gesamtnutzen bietet. Da stecken jetzt so ein paar Annahmen drin in diesem Modell. Es ist ziemlich wichtig, sich die klar zu machen. Einmal, dieses Simulationsmodell nimmt an, dass die Akteure hintereinander auf den Markt treten. Das müssen jetzt keine großen Zeitintervalle sein, aber für dieses Modell ist es wichtig, dass die Akteure wirklich zeitlich hintereinander den Markt betreten, weil sich der Nutzen für einen Akteur ja dadurch bestimmt, was vor dessen Markteintritt passiert ist. Ja, und eine weitere Annahme in diesem Modell ist, dass die Akteure zufällig den Markt betreten. Also es ist zufällig, das Simulationsmodell entscheidet per Zufall, ob jetzt ein R-Akteur oder ein S-Akteur den Markt betritt. In diesem Beispiel mit den Mobilfunkstandards O2 versus T-Mobile, was könnte da so ein Basisnutzen sein? Super, genau. Netzverfügbarkeit. Was noch? Support zum Beispiel, genau. Ganz einfach könnte man auch sagen, ja, wer die günstigere Grundgebühr hat, das ist auch ja, ein Netto-Nutzeneffekt. Was ist Netzeffekt-Nutzen in dem Beispiel? Ein anderes Mal? Ja, bitte. Genau. Super. Ja, also vergünstigte Telefonkosten zu Leuten, die dem gleichen Netz angehören. Also zum Beispiel so eine Flat ins gleiche Netz, in dem ich eben auch bin, ne? Genau. So, es steckt in diesem Modell noch eine weitere Annahme. Die ist so ein bisschen versteckt, aber nicht unwichtig. Kommt da jemand drauf? Ja? Und so im Anwendungsfall, wie wird sich das gestalten? Woher weiß ich, welches Netzwerk mir einen höheren Nutzen stiftet? Ja, genau. Also wenn irgendwie die Leute, mit denen ich am meisten telefoniere oder so, wenn ich weiß, in welchem Netz die sich befinden, dann kann ich so meinen Netzeffekt nutzen, ganz gut einschätzen. Genau. So, das, was ihr eben gesagt habt, geht schon so ein bisschen in die Richtung, aber diese Annahme, die eben noch da drin steckt, auf die ich hinaus will, die ist noch nicht ganz klar. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Wir haben gesagt, dass der Netzeffektnutzen in diesem Modell linear verläuft. Das heißt, mit jedem neuen Nutzer, der den Markt betritt, der sich für eine Technologie entscheidet, wächst auch mein Netzeffektnutzen. Was in diesem Mobilfunkbeispiel ja zum Beispiel nicht unbedingt der Fall sein wird. Da wird irgendwie am Anfang, wenn Leute irgendwie, die mir nahestehen, wenn die eben sich für diese eine Technologie entscheiden, dann wächst mein Netzeffektnutzen. Aber irgendwann interessiert es mich auch nicht mehr, welche Leute das noch haben. Hier waren noch Meldungen. Bitte? Genau. Ja, genau. Auch sehr gut. Ja. Also der Basisnutzen sei jetzt hier in diesem Modell für alle R-Akteure beispielsweise der gleiche für Technologie A, R und S. Ist sehr verwirrend. Genau. Und das andere, die andere Annahme, die hat jetzt da so ein bisschen schon mit drin gesteckt. Irgendwie geht dieses Modell davon aus, dass ich mit allen Leuten, die diese Technologie benutzen, auch irgendwie verbunden bin. Das heißt, dass ich eigentlich in meinem Netzwerk irgendwie eine direkte Verbindung zu jedem anderen Nutzer dieser Technologie habe. Was aber wahrscheinlich nicht so ist, denn ich habe irgendwie die Leute, die in meinem Umfeld sind und die steigern wahrscheinlich meinen Netzeffekt nutzen, aber die Leute, die jetzt mit mir überhaupt nichts zu tun haben und diese Technologie trotzdem benutzen, die steigern meinen Netzeffekt nutzen eigentlich nicht. Okay. Gut. Also wir haben gesagt, die Akteure betreten nacheinander den Markt. Und jeder entscheidet sich für die Technologie, die ihm in dem Moment den höchsten Gesamtnutzen stiftet. Und der Gesamtnutzen setzt sich ganz einfach für jeden Akteur zusammen aus dem Basisnutzen plus dem Netzeffektfaktor mal die Anzahl der Nutzer, die diese Technologie benutzen. So. Und eure Aufgabe wäre jetzt, dieses Modell mal durchzurechnen. Hier bei der Aufgabe 2.2 haben wir eine Ausprägung von den Modellvariablen gegeben und haben darunter so eine Reihe von Akteuren oder so eine Reihung von Akteuren, die den Markt betreten, aufgeschrieben. Und ja, jetzt wäre es eure Aufgabe, eben für jeden Iterationsschritt den jeweiligen Gesamtnutzen von R- bzw. S-Akteuren auszurechnen. Und am besten macht ihr euch dabei so eine Tabelle irgendwie mit den Iterationen und den Variablen, sodass ihr eben jede Ausprägung der Variablen in jeder Iteration irgendwie notiert habt. Und was ich dann wissen möchte, ist, im wievielten Schritt dann letztendlich ein Login in eine der Technologien entsteht. Ich würde auch so sagen, so 10, 15 Minuten. Wie weit seid ihr so ungefähr? Fertig? Ja? Okay. Im wievielten Schritt entsteht ein Login? 10. Wer hat was anderes? Okay, wir machen das mal zusammen durch. Wir haben nämlich hier dieses super Beispiel gebastelt. So, also wir haben gesagt, wir gehen von einem Ausgangszustand aus, bei dem noch niemand sich für A oder für B entschieden hat. Das heißt, NA und NB sind jeweils 0. Wir haben hier oben die Variablen gegeben, die Basisnutzen für R-Akteure, 4 für Technologie A, 2 für Technologie B. Und umgekehrt ist es bei den S-Akteuren, Basisnutzen von 2 für Technologie A, von 4 für Technologie B. Das heißt, diese Grundannahme, dass die einen eine Präferenz für die eine Technologie und die anderen für die andere haben, spiegelt sich darin wider. der Grenznetzeffekt nutzen ist in dem Fall jeweils 1. So. Und jetzt haben wir hier den S-Akteur im ersten Schritt. Der entscheidet sich natürlich, weil noch niemand auf dem Markt ist, für seine Präferenz, die sich aus seinem Basisnutzen ergibt. Das heißt für Technologie B. So. Im nächsten Schritt. Jetzt seht ihr, dass sich NB um 1 erhöht hat, weil wir jetzt einen Nutzer in dem Netzwerk B haben. Im nächsten Schritt kommt jetzt ein R-Akteur und der entscheidet sich für Technologie A. Denn 4 plus 1 mal 0 ist immer noch 4 und 2 plus 1 mal 1 ist 3. Ist klar? Genau. Das heißt, er wird sich für Technologie A entscheiden. So, und jetzt kommt der nächste. Jetzt hat sich erstmal hier die Anzahl der Nutzer im Netzwerk A erhöht um 1. Ne? Der nächste ist wieder ein R-Akteur. Gesamtnutzen für Technologie A wäre 4 plus 1 mal 1 ist 5 und für Technologie B ist 2 plus 1 mal 1 ist 3. Das heißt, der R-Akteur entscheidet sich wieder für Technologie A. So, jetzt haben wir NA, jetzt haben wir zwei Akteure im Netzwerk A und einer immer noch im Netzwerk B. Der nächste ist jetzt ein S-Akteur und der entscheidet sich für die Alternative, die ihm wieder den höchsten Gesamtnutzen gibt. Der Gesamtnutzen für Technologie A ist in dem Fall 2 plus 1 mal 2 ist 4. Und der Gesamtnutzen für Technologie B ist 4 plus 1 mal 1 ist 5. Das heißt, der entscheidet sich für B. Ist das soweit klar? Okay. Jetzt kommt wieder ein S-Akteur. Entsprechend der neuen Modellvariablen bzw. deren Ausprägung wird der sich für B entscheiden. Der R-Akteur wird sich für A entscheiden. Der S-Akteur wird sich wieder für B entscheiden. So, jetzt rechnen wir nochmal nach. Als nächstes kommt ein S-Akteur. Der S-Akteur hat jetzt einen Basisnutzen für A von 2. Plus 1 mal 3 ist 5. Bei Technologie B ist es 4 plus 1 mal 4 ist 8. Das heißt, er entscheidet sich wieder für B. Da sich im Netzwerk A nichts getan hat, entscheidet sich auch der nächste S-Akteur wieder für B. So. Und jetzt kommt ein R-Akteur. Und für den R-Akteur steht jetzt wieder die Wahl zwischen A und B. Technologie A spendet ihm 4 plus 1 mal 3, 7 Gesamtnutzen. Und Technologie B stiftet ihm 2 plus 1 mal 6, 8 Gesamtnutzen. Das heißt, hier an dieser Stelle entscheidet sich der R-Akteur, dessen eigentliche natürliche Präferenz eigentlich für Technologie A ist, für das Netzwerk B. Und in dem Fall haben wir dann in diesem 1, 2, 3, 4, 5, 10. Schritt ein Login. Genau. Und jeder weitere Akteur, der den Markt betritt, wird sich immer für Technologie B entscheiden. Denn selbst wenn ein R-Akteur jetzt wieder kommen sollte, wird der sich für B entscheiden und für S-Akteure, die entscheiden sich natürlich in dem Fall sowieso für B. Genau. Gibt es dazu noch Fragen? Was kann man denn jetzt schließen aus diesem tollen Modell? Wenn ich jetzt ein Manager wäre, der irgendwie irgendeinen Standard herstellt, irgendeine Technologie, was bedeutet das für mich? Ja. Okay. Ich muss Anreize setzen, dass ich Leute früh für meinen Netzwerk entscheiden, egal welche Basisnutzenpräferenz sie haben. Ja? First Mover Advantage, genau. Also der zuerst am Markt ist und schon Nutzer in seinem Netzwerk versammelt hat, wird einen Vorteil haben. noch andere Sachen? Ich habe es vielleicht auch nicht unbedingt so leicht, wenn ich jetzt jemand bin, der sich jetzt irgendwie eine Technologie abguckt, die irgendwie auch produziert, noch eins, zwei, drei Verbesserungen macht und dann eigentlich irgendwie so eine, ja, schon leicht verbesserte Technologie habe, als die, die es schon am Markt gibt. Das reicht vielleicht unter Umständen nicht, weil sich schon Akteure in dem ersten Netzwerk befinden. Ja, und Zufälle können eben diesen Lock-in-Effekt bestimmen. Das heißt, ich sollte als ja, handelnder Anbieter oder als handelnde Firma ja, diesen Zufall möglichst gering halten. Das heißt, eben irgendwie die Leute in mein Netzwerk ziehen, beziehungsweise eben vielleicht am Anfang den Basisnutzen so hoch, ja, so hoch bekommen, dass ja, sich die Leute am Anfang immer für mein Netzwerk entscheiden werden, auch wenn in dem anderen Netzwerk vielleicht schon Leute drin sind. Okay. Wenn es zu diesem Arthur-Modell keine Fragen mehr gibt, dann gehen wir jetzt zum zweiten Teil der Übung und der beschäftigt sich mit der Privacy-Calculus-Theorie. Weißt du noch jemand aus der Vorlesung, was die besagt? Ohne in die Folien zu gucken. Okay, also die Privacy-Calculus-Theorie ist eine zentrale Theorie, die erklären soll, wie sich Individuen bezüglich ihrer Privatsphäre verhalten. Ja, und entwickelt wurde diese Theorie von Dineff und Hart 2006, die ja, untersucht haben, wie Individuen bezüglich ihrer Privatsphäre sich im E-Commerce verhalten. Und zum Hintergrund der Studie, so Ende der 90er hat der Handel im Internet immer mehr zugenommen, auch im Endkundenbereich. Also Konsumenten haben irgendwie Güter über das Internet bezogen. Das war damals was Neues. Amazon.com ist dann 95 online gegangen. Und es hatte irgendwie was. Ja, ich kann mir Sachen einfach per Klick bestellen, muss mich nicht aus dem Haus begeben und es wird direkt an meine Haustür geliefert. Ist ja eigentlich super. Allerdings muss ich für diese Transaktion dann irgendwie Informationen von mir im Internet hinterlassen, die mich identifizieren können und vielleicht ja irgendwie auch meine Kreditkartendaten oder so. Und diese Daten einfach irgendwie im Internet zu hinterlassen, hat zu dem Zeitpunkt ja noch für sehr große Skepsis gesorgt. Ja, und frühe Studien haben dann eben so gezeigt, dass die Leute ja schon sehr besorgt sind um ihre Privatsphäre, also ihre Informationen im Internet zu hinterlassen. Und dass es auch durchaus ein Faktor ist, die eben diesen Handel im Internet, diesen E-Commerce eben ja verhindert. Und was man aber trotzdem gesehen hat, ist, dass ja trotz dieser Besorgnis ja, der E-Commerce immer mehr gewachsen ist. Also wenn man die Leute gefragt hat, seid ihr besorgt um eure Privatsphäre, wenn ihr im Internet irgendwie Informationen hinterlasst, wie sehr seid ihr besorgt auf einer Skala von 1 bis 7, da haben dann alle irgendwie 6 bis 7 angekreuzt und trotzdem ja, ist dieser Handel hat immer mehr zugenommen. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, ist diese Privatsphäre denn überhaupt relevant für Entscheidungen von Leuten, die im Internet Waren bestellen, oder ist es vielleicht völlig irrelevant? Weil dann könnte ich ja mit diesen Informationen, könnte ich mit dieser Privatsphäre ja irgendwie umgehen, wie ich gerne möchte. Und die Idee, die jetzt hinter der Studie von Dineff und Hart steckt, ist einfach, dass Privatsphäre sehr wohl relevant ist, aber dass es Faktoren gibt, die eben diese Aufgabe von Privatsphäre irgendwie aufwiegen können. Ja. Und Ziel der Studie war es eben, die Faktoren zu identifizieren, die eben ja, helfen können, die Nutzung von E-Commerce zu erklären. Also zu erklären, warum Individuen eben Daten im Internet von sich hinterlassen, beziehungsweise warum nicht. Und jetzt steht hier 2006, das ist noch gar nicht so lange her. Da muss man aber beachten, dass ja, von der Idee, so eine Studie durchzuführen, bis zur tatsächlichen Umsetzung. Man muss da die Literatur recherchieren, muss vielleicht Gespräche durchführen, muss dann irgendwie einen Fragebogen konstruieren, etc. etc. Das kann dann irgendwie schon 1, 2 Jahre dauern. Und dann wird das ja irgendwie zur Begutachtung in so einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht. Und dieser Einreichungsprozess, der zieht sich auch noch mal etliche Jahre hin. Das heißt, man ja, reicht es dann da zur Begutachtung ein, seinen Vorschlag, sein Papier. Und dann schauen da Gutachter, schauen da irgendwie drüber, haben die alles richtig gerechnet, macht es irgendwie Sinn, was die sagen? Und dann kommt es irgendwie mit einer Antwort zurück zu den Autoren. Die müssen dann sagen, ja, hier und da haben wir vielleicht noch irgendwie ein paar Schwachstellen, wir erheben vielleicht nochmal neue Daten oder so. Und so geht es hin und dann kann von der Idee von so einem Pa für so ein Paper bis zum tatsächlichen Druck irgendwie können schon mal 4, 5, 6 Jahre vergehen. Ja. Okay. So, und wenn man jetzt so eine neue Theorie entwickeln möchte, dann gilt eigentlich die Regel, dass man sich zunächst mal informieren muss, ja, gibt es denn in der Forschung schon bestehende Theorien, auf denen ich irgendwie aufbauen kann, die ich irgendwie ergänzen kann? Macht das Sinn, irgendwie da was weiterzuentwickeln? Genau. Und die Autoren haben sich in dem Fall eben auf die Theory of Reasoned Action gestützt, die so viel, ja, so im übertragenen Sinn irgendwie heißen könnte, ja, Menschen handeln irgendwie, weil da irgendwie ein durchdachter Prozess dahinter steht. Und diese Theory of Reasoned Action ist eine sozialpsychologische Theorie, die ja ganz grundlegendes menschliches Verhalten erklären soll. Und das ist eine sehr mächtige, ja, durchschlagende Theorie, die sehr, sehr oft Anwendung findet. Genau. Und diese Theorie besteht aus verschiedenen Bausteinen, die heißen Beliefs, Attitudes, Subjective Norm, Intention und Behavior. Und was diese Bausteine bedeuten, das machen wir jetzt hier mal an dem Beispiel von so einer politischen Wahl. Also, die Autoren dieser Theorie sagen, dass mein Verhalten irgendwie ja, sich aus sogenannten Beliefs ergibt. Und das kann man so übersetzen, irgendwie vielleicht mit einem Glaube an irgendwas. Nicht religiös, aber zum Beispiel glaube ich, dass wenn ich Partei X und Y wähle, dass irgendeine Veränderung Z eintreten wird. Also, wenn ich die Grünen wähle, dass dann irgendwie die Umwelt mehr geschont wird. So, das ist jetzt ein Glaube. Es kann aber auch irgendwie noch einen anderen Glaube geben, der dem vielleicht ein bisschen widerspricht oder dem entgegenwirkt. Wenn ich ja wieder diese Partei wähle, tritt vielleicht noch irgendwas anderes ein, was ich gerne nicht möchte. Und so habe ich ja irgendwie meine Überzeugungen im Kopf, dass mit einem Handeln von mir irgendwas verbunden ist. Ist das soweit klar? Okay. So. Und aus diesen Beliefs, ja, Überzeugungen, ergibt sich dann irgendwie eine Einstellung von mir. Also eine Einstellung bezüglich irgendeiner Handlung. Also ich habe jetzt hier 2, 3, 4, 5 verschiedene Überzeugungen, Beliefs, und die werden dann bestimmen, welche Einstellung ich gegenüber dem Verhalten, diese Partei zu wählen oder eine andere Partei zu wählen, was ich da für eine Einstellung habe. Und die wird irgendwie entweder ein bisschen positiv sein oder sehr positiv sein oder ein bisschen negativ oder ein bisschen oder sehr negativ. Genau. Also die Beliefs ergeben irgendwie mein Attitude. Ja, als nächster Baustein dieser Theorie kann man die Subjective Norm sehen. Und die wird auch irgendwie meine Intention, irgendein bestimmtes Verhalten durchzuführen, beeinflussen. Also was in dem Fall denken andere über mich, wenn ich ja, Partei XY wähle. Also diese Subjective Norm drückt irgendwie immer aus, dass ich beeinflusst werde von dem, was andere über mich denken oder was andere darüber denken, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Verhalten durchführe. So, diese drei Faktoren, Beliefs, Attitudes und Subjective Norm, ergeben dann irgendwie meine Verhaltensintention. Also aus diesen Überzeugungen, meiner Einstellung und dieser Norm, ja, ergibt sich dann irgendwie, habe ich vor, ein bestimmtes Verhalten durchzuführen oder habe ich es nicht vor? Und letztendlich, wenn man dann eine bestimmte Intention hat, irgendwas zu tun, dann wird das Verhalten, dass man es tatsächlich auch tut, dann irgendwie damit korrelieren. Also ich habe irgendwas vorzutun und dann werde ich es möglicherweise wahrscheinlich auch tun. Ist das soweit klar, was diese einzelnen Bausteine bedeuten? Machen wir mal ein anderes Beispiel. Angenommen, es geht jetzt um das Verhalten, ich will mir einen neuen Fernseher kaufen. Was könnten da irgendwie Beliefs sein, Überzeugungen sein bezüglich dieses Verhaltens? Bitte? Ja, genau, zum Beispiel. Also LED ist irgendwie besser als die Technologie, die ich jetzt momentan habe. Also es gibt was Besseres, als das, was ich momentan habe. Das könnte so ein Gedanke, ein Belief sein, was ich in meinem Kopf habe, was noch? Ja. Genau. Der neue Fernseher, den ich mir überlege zu kaufen, hat ein größeres Bild als der, den ich momentan habe. Solche Sachen. Das sind so die Sachen, bei denen ich denke, ja, das ist so mein subjektiver Glaube, meine Empfindungen irgendwie, ne? Dessen bin ich mir irgendwie sicher. So. Und ja, aus diesen verschiedenen Überzeugungen ergibt sich dann so eine Einstellung, so eine innere Haltung gegenüber dem, ja, kaufe ich mir das jetzt oder kaufe ich mir das nicht? Was könnte ein Beispiel für Subjective Norm sein in diesem Fernseher-Szenario? Ja, genau. Ja, so Status oder so, ne, wenn ich mir einen tollen Fernseher kaufe, denken die anderen irgendwie, ja, ich hab Geld oder wenn ich mir einen tollen Fernseher kaufe, kommen die Leute immer zu mir, wenn Super Bowl läuft oder sowas, ne? Ja. Ja. Genau. Ja. Sehr, sehr gut, ja. Also diese Subjective Norm ist auch irgendwie nur ein Belief. Diese Theorie im Ursprung hatte die Subjective Norm auch nicht mit drin, sondern nur diese Beliefs. Und dann hat man gesagt, jetzt gibt es so eine spezielle Art von Beliefs, die irgendwie was damit zu tun haben, was andere Leute, die für mich wichtig sind, die meine Referenzpersonen irgendwie sind, was die über mich denken. Und dann hat man gesagt, okay, es gibt jetzt so eine spezielle Art von Beliefs, die nennen wir hier mal Subjective Norm. Genau, sehr gut. Ja, und jetzt dieses Ganze zusammengefasst, ich denke jetzt irgendwie, ja, das Bild ist größer und Freunde finden mich toll und so weiter, die ergeben jetzt in meinem Kopf irgendwie oder in meinem Bauch so ein Gefühl, ja, ich werde mir das Ding kaufen oder ich werde mir das Ding nicht kaufen, ne? So eine Intention. Und ob ich es dann tatsächlich noch tue, also mein wirkliches Verhalten, mein Resultierendes, hat mit meiner Intention viel zu tun. Es kann natürlich noch was dazwischen kommen, zum Beispiel, dass ich gar nicht genug Geld habe, zum Beispiel. Oder ja, wie auch immer. Aber diese Intention, was zu tun, die korreliert schon sehr stark mit dem tatsächlichen Verhalten. Okay. Genau. So. Und was jetzt die Autoren von dieser Privacy Calculus Theorie gemacht haben, die haben jetzt gesagt, okay, wir schauen uns jetzt an, welches sind denn die wichtigsten Beliefs bezüglich dieses Verhaltens, persönliche Informationen von sich im Internet zu hinterlassen oder nicht. Genau. Und Sie haben eben angenommen, es gibt jetzt hier sehr wichtige Beliefs, die diese Entscheidung, die dieses Verhalten erklären werden. Und außerdem haben Sie angenommen, ja, dass solche Beliefs eben entgegengesetzt wirken können. Das eine kann irgendwie dazu hinführen, dass ich irgendwie Informationen von mir im Internet hinterlasse und ein anderes kann irgendwie dagegen wirken. Ja. Und das Ergebnis dieser Studie war dann, die haben dann theoretisch überlegt, ja, hier, was könnte das sein, was ist denn hier das Wichtigste? Und dann haben sie eben gesagt, okay, ein ganz wichtiges Ding, ein ganz wichtiges Element in meiner Entscheidung ist eben das potenzielle Risiko, das damit einhergeht, dass ich irgendwie Daten von mir im Internet hinterlasse. Was könnten solche Risiken denn sein? Unerwünschte Werbung. Genau. Der Klau von Daten, jawohl. Noch was? Genau, Kreditkartennummern-Diebstahl. Also irgendwie geht meine Kreditkartennummer bei denen verloren und irgendwelche anderen Leute kaufen dann auf meine Kreditkarte. Solche Sachen, das sind, ja. Genau. Ja, also ich mache mich transparenter. Das ist ja genau dieses, ich lasse Leute irgendwie in meine Privatsphäre rein, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Genau. Ja, also das sind so Risiken, die damit einhergehen, dass ja ich irgendwie meine Daten im Internet preisgebe. Ja, und was könnte dieses andere ganz starke Belief, das eben auf die Verhaltensintention hier auswirkt, ist eben der Nutzen, den ich aus diesem Hinterlassen von Informationen ziehe. Was wären da Beispiele, ja? Genau. Ich kann im Internet vielleicht irgendwie Schnäppchen machen, weil ich da irgendwelche ja, Preisvergleiche machen kann oder so. Oder es ist einfach so günstiger. Also es ist bequem, ich kann von zu Hause aus direkt bestellen, ich muss nicht irgendwie in den Laden gehen und so. Ja. Und diese beiden Faktoren wurden dann empirisch getestet und auch bestätigt, und so ist eben dann diese Theorie entstanden, diese Privacy Calculus Theorie, die eben sagt, okay, einerseits beeinflusst sehr stark das Risiko, das ich bezüglich der Preisgabe meiner Informationen empfinde, und andererseits der Nutzen, ja, den ich daraus ziehe, ob ich eben Informationen von mir im Internet hinterlasse und eben im Internet Produkte kaufen werde oder eben nicht. Okay. Gibt es da Fragen dazu zu der Theorie? Ja. Wie aktuell? Die wird immer noch, das ist immer noch eine zentrale Theorie, die man ja, verwendet, um eben, ja, wir haben auch gleich noch ein anderes Beispiel, um eben Verhalten von Leuten im Internet bezüglich ihrer Daten zu erklären. Wieso? Ja. Glaubst du, daran hat sich was geändert? Ja. Es ist so aus heutiger Sicht ziemlich einleuchtend, ne? Dass irgendwie die Risiken mein Verhalten bestimmen und irgendwie der Nutzen, ne? Also so eine typische Kosten-Nutzen-Analyse. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem die Autoren aber irgendwie diese Studie dann angestoßen haben, ja, war es schon sehr paradox, dass irgendwie einerseits die Leute bezüglich dieses Trends, Sachen im Internet zu kaufen, gesagt haben, oh, das ist total irgendwie komisch für mich, und andererseits aber eben diese Sachen stark gewachsen sind. Ja. Genau, ja. Genau. Genau, ja. Also diese Nutzen-Risiko-Abwägung ist ja nicht was, was jetzt allein für dieses Szenario hier gilt, sondern das ist eigentlich so was Grundlegendes, ne? Ja. Okay. So, und jetzt hatten wir in der Vorlesung auch schon angesprochen, die Preisgabe von Informationen in sozialen Netzwerken. Und diesen Privacy Calculus in sozialen Netzwerken zu untersuchen, das hat sich die Hanna Krasnova aus Berlin mit ihren Kollegen zur Aufgabe gemacht. Das ist eine Forscherin von der Humboldt-Uni, mit der wir auch sehr viele Projekte in dem Bereich zusammen durchführen. Ja. Und die hat sich jetzt eben gefragt, ja, warum veröffentlichen Leute trotz der Risiken in sozialen Netzwerken ja Informationen von sich? Warum geben die die preis? Weil es ist ja, es geht ja die ganze Zeit durch die Medien, dass Facebook sehr, sehr viele Nutzer hat und andere Netzwerke, und dass es aber immer wieder irgendwie so Negativschlagzeilen bezüglich der Privatsphäre gibt. Ja. Und die Hanna Krasnova und ihre Kollegen haben dann eben gesagt, okay, das hat auch irgendwie was mit einem Privacy Calculus zu tun. Es gibt bestimmte Risiken, die ich irgendwie damit verbinde, meine Informationen im Internet in solchen sozialen Netzwerken anzugeben, aber ich habe auch irgendwie was davon. Und das rauszufinden, was man eben davon hat, das war eben dann das Ziel der Studie, die die vier hier durchgeführt haben. Und als Anbieter von so einem sozialen Netzwerk bringt mir das natürlich was, wenn ich weiß, ja, kann ich irgendwie die Risiken, die meine Nutzer empfinden, kann ich die irgendwie aufwiegen? Und wenn ja, wie? Was sind da wichtige Faktoren, die irgendwie den Nutzen von meinen, ja, von meinen Usern bestimmen? Wenn ich zum Beispiel rausfinden würde, ja, dass ein ganz wichtiger Nutzenaspekt ist für viele eben, dass sie irgendwie ihr Netzwerk erweitern können, dass sie neue Leute kennenlernen können oder so, dann könnte ich zum Beispiel hier Geld investieren in die Forschung, um irgendwie noch bessere Vorschlagssysteme hier, sie könnten diesen oder jenen kennen oder sowas, um sowas irgendwie zu entwickeln. Ja, was würdet ihr denn denken? Was sind denn so wichtige Faktoren, die irgendwie den Nutzen in so einem sozialen Netzwerk bestimmen? Warum gebe ich Daten in so einem sozialen Netzwerk preis? Trotz der Risiken. Bitte, lauter? Aha. Aha. Und was habe ich davon, das zu benutzen? Aha. Ja, also ich. Mhm. Also ich kann Kontakt zu meinen Freunden irgendwie halt aufrechterhalten. Ich kann mich informieren, was so unter meinen Bekannten alles passiert. Was könnte noch Vorteile sein? Aha. Ja. Ja, also man kann sich irgendwie mit Leuten austauschen, mit denen wir irgendwie, mit denen man sich normalerweise irgendwie nicht so, mit denen man nicht so eng ist, aber man kann trotzdem irgendwie teilhaben und wissen, was bei denen los ist und so, ne? Ja. Noch was? Ja. Genau. Ja. Ja. Genau, ich kann mich selbst vermarkten, ich kann mich selbst präsentieren. Was kann denn verhindern, dass ich irgendwie, dass ich Daten im Internet oder in sozialen Netzwerken preisgebe? Ja. Aha. Wir haben gesagt, Risiken beeinflussen diese Preisgabe von Daten erheblich. Was könnten denn so Risiken sein im Umfeld von sozialen Netzwerken? Genau, Stalking, genau. Aha, ja. Missbrauch von Daten. Telefonnummern, genau. Marketing, genau. Das sind so Risiken. Was können solche Risiken vielleicht irgendwie noch aufwirken? Wann empfinde ich vielleicht nicht so ein hohes Risiko? Stichwort Vertrauen. Oder auch nicht? Ja. Also wenn ich wenig Vertrauen habe, dann empfinde ich vielleicht auch irgendwie höheres Risiko. Oder wenn ich halt höheres Vertrauen in meine Kontakte habe oder so oder in diesen Anbieter auch, dann ja, dann ist vielleicht mein empfundenes Risiko auch nicht so hoch. Ja, und genau diese Faktoren zu bestimmen, das haben die Autoren sich hier erstmal zur Aufgabe gemacht. Die wollten irgendwie so ein Forschungsmodell entwickeln, das eben erklärt, warum Leute in sozialen Netzwerken Daten von sich preisgeben. Und die haben dann erstmal sich hingesetzt und haben mit Studenten über verschiedene Motive gesprochen. Warum gibt man Daten von sich preis? Warum gibt man vielleicht keine Daten von sich preis? Und diese Diskussionen wurden dann irgendwie aufgenommen oder aufgeschrieben, dann transkribiert und dann wurde versucht, diese genannten Punkte irgendwie in Überkategorien einzuordnen, also in irgendwelche Klassen von Motiven, die irgendwie so übergreifend sind. Und was dabei rausgekommen ist, ein wichtiges Motiv ist, man kann bequem seine Beziehungen pflegen. Es macht Spaß, irgendwie zu lesen, was andere Leute machen, was ich mache, und dann irgendwie zu sehen, was andere Leute darauf antworten, was ich mache. Man kann neue Kontakte knüpfen, man kann sich selbst darstellen, das haben wir auch schon gesagt. Ja, und Risiken natürlich wurden genannt als klarer Hinderungsgrund, eben diese Daten preiszugeben. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über das, was mit meinen Daten passiert, dann empfinde ich vielleicht gar nicht so ein hohes Risiko. Das kam auch raus bei diesen Gesprächen. Und auch Vertrauen in andere Nutzer und Anbieter verhindert irgendwie so das Risiko, das ich empfinde, meine Daten im Internet preiszugeben, in sozialen Netzwerken. Okay. Ja, und aus diesen Gesprächen ist dann ein Forschungsmodell entstanden. Und das möchte ich hier kurz erklären. Kann man das hinten lesen? Okay, ja. Das ist jetzt so ein Forschungsmodell, das jetzt dabei rauskommen kann. So, und dieses Forschungsmodell besteht aus zwei Elementen. Einmal Konstrukte, das ist das, was hier in diesen Kreisen abgebildet ist, und Beziehungen. So, und Konstrukte sind irgendwelche abstrakten Konzepte der Welt, die ich irgendwie beobachten kann. Ein Konstrukt hier zum Beispiel ist dieses Self-Disclosure und das bezeichnet so viel wie dieses tatsächliche Veröffentlichungsverhalten, also das Verhalten, Daten im sozialen Netzwerk zu veröffentlichen, das nennt sich hier Self-Disclosure. Das ist eins der Konstrukte. Und jetzt wird gesagt, dieses Konstrukt hat jetzt irgendwie was damit zu tun mit dem wahrgenommenen Privacy-Risiko, also dem Risiko, das ich empfinde, ja, bezüglich meiner Privatsphäre. Ist das soweit klar? Also ich habe hier einmal so ein Konzept Veröffentlichungsverhalten und das hat irgendwie was mit meinem empfundenen Risiko zu tun. Und andere Konstrukte hier sind diese ganzen Vorteile, nämlich es ist bequem, meine Kontakte zu pflegen, ich kann neue Kontakte knüpfen, dieses Relationship Building, ich kann mich irgendwie selbst darstellen und ich habe irgendwie auch Spaß dabei. Andererseits habe ich da oben mein Risiko und in den Gesprächen kam irgendwie raus, ja, dieses Risiko wird irgendwie beeinflusst von der Kontrolle, die ich empfinde über meine Daten. Also habe ich hohe Kontrolle, habe ich das Gefühl, ich habe hohe Kontrolle, dann ist mein Risiko vielleicht nicht so stark. Und im Vertrauen, dass ich in andere sowie den Netzwerkprovider habe. Und das sind jetzt so diese Konstrukte, bei denen man sagt, ja, die spielen irgendwie zusammen, um das Verhalten, das tatsächliche Verhalten hier ganz hinten zu erklären. Sondern kam in den Gesprächen auch irgendwie raus, dass diese Konstrukte irgendwie in Beziehung miteinander stehen. Es kam irgendwie dabei heraus, je mehr Spaß ich dabei habe, irgendwie Daten zu veröffentlichen, desto eher werde ich wahrscheinlich auch Daten veröffentlichen. Das heißt, hier besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Spaß, den ich dabei habe, und dem tatsächlichen Offenlegungsverhalten. Und genauso eben mit diesen anderen Vorteilen. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich toll darstellen, dann werde ich wahrscheinlich auch hier mehr von mir preisgeben. Und oben, dieses Risiko, das hat wahrscheinlich einen negativen Einfluss auf mein tatsächliches Veröffentlichungsverhalten. Je höher mein Risiko, desto weniger werde ich wahrscheinlich Informationen von mir preisgeben. Ja, das hatte ich schon angesprochen. Je mehr Kontrolle ich empfinde, desto geringer wird mein Risiko sein. Und desto höher wird vielleicht auch mein Vertrauen in andere sowie den Provider sein. Ist das klar? Ja? Einfach, ne? So. Und das ist jetzt soweit die Theorie. Die Leute haben sich jetzt unterhalten mit den Studenten, haben gesagt, okay, es gibt hier diese und jene Konstrukte und die stehen irgendwie zusammen in einem Zusammenhang. Und wenn ich eine Theorie habe als Forscher, muss ich die Theorie ja belegen. Wie mache ich das? Ja? Aha. Und was mache ich dann mit der Umfrage? Ja. Also ich muss diese ganzen Konstrukte muss ich irgendwie beobachten. Ne? Also wenn ein Naturwissenschaftler irgendeine Theorie hat und die bestätigen will, dann muss er irgendein Experiment aufbauen und muss beobachten, was passiert. Und wenn er das genügend oft macht, wenn immer wieder das eintritt, was er vorhergesagt hat, dann kann er davon ausgehen, dass irgendwie diese Theorie bestätigt ist. Und genau das ist in diesen sozialwissenschaftlichen Studien auch der Fall. Das heißt, ich muss irgendwie diese Konstrukte messbar machen. Und wie mache ich das messbar? Klar, ich habe letzte Woche so einen kleinen Mini-Fragebogen ausgeteilt. Ich versuche irgendwie zu ermitteln, welchen Wert diese Konstrukte bei dem jeweiligen Befragten haben. Das heißt, ich frage auf einer Skala von 1 bis 7, wie hoch ist Ihr empfundenes Risiko? Und auf einer Skala von 1 bis 7, wie sehr glauben Sie oder wie würden Sie Informationen von sich preisgeben oder nicht? Genau. Ja, das hatte ich schon gesagt, dieses Forschungsmodell enthält hypothetische Beziehungen zwischen meinen Konstrukten und das sind erstmal abstrakte Variablen, die ich irgendwie messbar machen möchte über Fragen, die diese Konstrukte irgendwie erfassen sollen. Ja, und die Forscher aus Berlin haben dann einen Fragebogen erstellt, haben den über Mailinglisten und soziale Netzwerke irgendwie verteilt und die Leute haben dann irgendwie geantwortet und es kamen insgesamt 259 Fragebögen ausgefüllte zurück. Und von den Leuten, die ausgefüllt haben, haben 70% hauptsächlich StudiVZ benutzt und 30% haben hauptsächlich Facebook benutzt. Es waren ungefähr zur Hälfte Männer und Frauen. Und 86% der Leute, die geantwortet haben, waren Studenten. Und auch 86% waren irgendwie zwischen 20 und 29 Jahre alt. Genau. Wofür, was muss bezüglich meiner Stichprobengröße gelten bei solchen Sachen? Klar, die muss hoch sein. Warum? Aha, auch, ja. Aha. Genau. Also es hat natürlich ganz viel mit Statistik zu tun, wenn ihr euch erinnert, um irgendwie Aussagen mit einer bestimmten Konfidenz zu treffen, brauche ich irgendwie eine bestimmt große Stichprobengröße, ne? Also meine Irrtumswahrscheinlichkeit, beziehungsweise meine Konfidenz, mit der ich bestimmte Aussagen treffen kann, die hängen direkt von meiner Stichprobengröße ab. Ja, den Fragebogen, dass es auf den hinausgelaufen ist, das habt ihr gleich gesehen. Den habe ich das letzte Mal ausgeteilt, habe auch insgesamt, glaube ich, 12 Antworten bekommen. Und da habt ihr diese Fragen, die diese Konstrukte messen sollen, habt ihr vielleicht schon erkannt. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Ja. Das Ganze wurde mit einem statistischen Verfahren überprüft, ob diese Zusammenhänge bestehen. Was kennt ihr für ein statistisches Verfahren, mit dem man überprüfen kann, ob bestimmte Variablen eine andere beeinflussen? Regression? Genau. Wie funktioniert das? Ja. Also die lineare Regression, mit der kann ich überprüfen, ob bestimmte unabhängige Variablen eine andere abhängige Variable beeinflussen. Also die abhängige Variable ist irgendwie abhängig davon, wie meine unabhängigen Variablen sind. Und ich versuche, also bei der linearen Regression habe ich mehrere erklärende Variablen und eine erklärte Variable. Und nehmen wir mal den einfachen Fall, dass wir eine erklärende Variable haben. Dann habe ich bezüglich dieser Variable irgendwie bestimmte Beobachtungen. Hier. Ich habe hier bestimmte Beobachtungen hier. So, das ist hier mein X, das ist mein Y. Das ist meine erklärende Variable. Und die hat irgendwie bestimmte Ausprägungen. Und zusammen mit dieser Variable treten Ausprägungen meiner zu erklärenden Variable auf. Also ich habe hier irgendwie mein Risiko und das ist bei meinem Teilnehmer 1 ist es irgendwie so hoch, beim Teilnehmer 2 ist es irgendwie so hoch und so weiter. Welche sind nicht unabhängig? Aha. Ja. Aha. 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 Ja. Ja. Ja, ich komme gleich drauf. Ich komme gleich drauf, ja. Okay, und jetzt in diesem einfachen Fall der Regressionsanalyse schätze ich jetzt, dass hier irgendwie ein linearer Zusammenhang besteht zwischen x und y. Und ich schätze jetzt irgendwie so eine Steigung, also so ein Steigungsparameter, dass die Abweichungen hier von meiner geschätzten gerade und den tatsächlich beobachten möglichst minimal ist, ja, also minimal. Deshalb nennt sich diese Schätzmethode auch ordinary least squares, also kleinste Quadrate, genau. Und entsprechend eben im multidimensionalen Raum, wenn ich nicht nur eine erklärende Variable habe, sondern eben mehrere. So, und jetzt kam schon zu Recht der Hinweis, ich habe ja hier irgendwie mehrere abhängige Variable und nicht nur eine. Und deshalb funktioniert das auch so nicht mit einer linearen Regression, sondern ich muss mich irgendwie einer anderen statistischen Methode bedienen. Und das ist eigentlich eine sehr sophisticated Methode, also eine sehr weit entwickelte, nennt sich Strukturgleichungsmodell. Und mit der kann ich eben Beziehungen zwischen mehreren abhängigen Variablen auch wieder schätzen. Also ich habe hier diese abhängige Variable Perceived Privacy Risk und die ist gleichzeitig, dass eine abhängige Variable ist, aber auch wieder eine unabhängige, die dann dieses Self-Disclosure erklärt. Müsst ihr nicht wissen, vor allem nicht für die Klausur. Vielleicht später, wenn ihr irgendwie selbst mal eine Masterarbeit irgendwie mit empirischen Daten oder sowas macht. Ja, und jetzt wurde bei dem Rechnen durch dieses statistische Verfahren wurde auf jeden Fall gezeigt, ja, dass diese Faktoren hier, die die Motive der Selbstoptimierung Selbstoffenbarung darstellen, dass die natürlich diese Selbstoffenbarung tatsächlich auch positiv beeinflusst haben. Also je mehr Spaß ich habe, statistisch signifikant, desto mehr veröffentliche ich auch von mir. Und das Risiko hat hier einen negativen Effekt, minus 0,277 auf mein Verhalten. Das bedeutet also, wenn mein Risk irgendwie um 1 erhöht wird, senkt sich mein Verhalten um minus 0,277. Ja, also da ist ein negativer Zusammenhang und man konnte auch zeigen, dass die Kontrolle eben negativ mein Risiko beeinflusst. Das heißt, je mehr Kontrolle, desto weniger Risiko empfinde ich. Ja, und je mehr Kontrolle, desto mehr Vertrauen habe ich auch. Und je mehr Vertrauen, desto geringer mein Risiko. Müsste nicht auswendig lernen, nur so wurde eben von dieser ursprünglichen Forschungsidee dann ja irgendwie eine getestete Theorie. Und diese R-Quadrat, wer weiß, was ein R-Quadrat anzeigt? R-Quadrat, ja. Aha. Genau. Sehr gut. Ja, also es gibt den Anteil der Varianz in meiner zu erklärenden Variable an, der durch meine erklärenden Variablen erklärt wird. Also wie viel der Schwankungen in meiner abhängigen Variable kann ich durch die Variablen, die ich in meinem Modell habe, als erklärende erklären? Dieses Verhalten wird natürlich noch von anderen Variablen irgendwie, die nicht in dem Modell sind, beeinflusst. Zum Beispiel irgendwie diese, vielleicht so eine Subjective Norm oder so, ne? Die habe ich jetzt hier in dem Modell nicht drin, kann sie deshalb auch nicht berechnen und die werden irgendwie auch einen Einfluss auf die Variable haben. Und diese nicht erklärte Varianz, ja, die spiegelt sich in diesem R-Quadrat wieder. Okay. Hattet ihr das schon in Statistik? Ja, okay. Ja. Fazit aus der Studie, ja, ein wichtiges Ziel. Also es gab dann Studien, die gezeigt haben, dass die Aktivität in sozialen Netzwerken, dass die in letzter Zeit abgenommen hat, dass Leute weniger Informationen von sich preisgeben. Und das ist natürlich genau nicht im Interesse der Anbieter. Die wollen die Leute möglichst lang auf ihrer Plattform irgendwie behalten, damit sie möglichst viel Geld für Werbung bekommen. Und als Ergebnis dieser Studie kam eben raus, ja, es lohnt sich, die Beziehungspflege noch einfacher zu machen, weil eben diese Convenience einen positiven Einfluss hat auf das Verhalten. Es lohnt sich, Kontaktaufnahmen zu erleichtern, zum Beispiel durch Vorschläge, den Spaßfaktor zu erhöhen, vielleicht durch Mehrspielerspiele, Nutzern irgendwie das Gefühl der Kontrolle zu vermitteln und irgendwie Vertrauen zu schaffen. Okay. Jetzt wollte ich hier nochmal auf die Mini-Datenerhebungen bei uns in der Übung eingehen. Wir hatten ja hier einen Fragebogen ausgeteilt, auf dem hier diese Fragen standen, die hier rechts abgebildet sind. Und diese Fragen sollten eben Indikatoren sein für diese Konstrukte, die wir eben auch in dem Modell gesehen haben. Also dieses Konstrukt zum Beispiel Perceived Risk hier in der Mitte sollte abgefragt werden auf einer 7er-Skala durch die Frage: Ich finde es riskant, persönliche Informationen von mir in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Stimme gar nicht zu, Skala 1, stimme voll und ganz zu, Skala 7. Und genauso eben auch mit den anderen Fragen, habt ihr bestimmt schon gemerkt. So, und was kam jetzt raus? Also es haben 13 Leute mitgemacht und ja, hier mal die Mittelwerte dieser Konstrukte, also OSN-Use heißt, da wurde gefragt, wie häufig nutzen Sie soziale Netzwerke? Und da kam als Mittelwert auf dieser 7er-Skala, arithmetisches Mittel, 5,31 raus, was ein bisschen mehr ist als mehrmals pro Woche. Es war für die meisten sehr bequem, soziale Netzwerke zu benutzen, also 5,15 von 7. Was man sehen kann, das wahrgenommene Risiko war unter den Studenten ziemlich hoch bei 6,31, hatte auch eine relativ kleine Streuung, wie man sehen kann. Das Vertrauen war dagegen ziemlich niedrig. Die Kontrolle, die empfundene, die war relativ niedrig. Ja, und das tatsächliche Datenveröffentlichungsverhalten war so ungefähr so in der Mitte bei 3,15. Okay. So. Und zum Abschluss Ah, kleiner Hinweis noch zu diesen Fragen vorher. In so einem richtigen Fragebogen, also das war jetzt ja nur so ein kleiner Mini-Auszug, werden diese Konstrukte mit mehreren Fragen abgefragt, die sich teilweise auch ein bisschen ähnlich sind. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr einen Fragebogen ausgefüllt habt. Warum macht man das? Man fragt quasi dreimal dasselbe. Sehr gut, genau. Manche Formulierungen sind nicht so ganz eindeutig und werden vielleicht von dem einen ein bisschen so verstanden, von dem anderen irgendwie ein bisschen so. Und damit eben man ja diese Verzerrung umgehen kann, fragt man mehrere Fragen und bildet dann da sowas wie den Mittelwert, um eben einen tatsächlichen Wert für das Konstrukt zu errechnen. Ja, damit eben also die Fehleranfälligkeit ja, sinkt. Okay. Das ist eine Korrelationstabelle. Das wird euch bestimmt auch irgendwann noch begegnen, wenn ihr irgendwie mal eine empirische Studien-, Masterarbeit schreibt oder wenn ihr irgendwie Paper lesen müsst, die irgendwie mit empirischen Daten zu tun haben. Was ist eine Korrelation zwischen zwei Variablen? Ja. Okay, nicht bestimmen, das hätte eine Aussage über die eine führt zur anderen. Korrelation ist nur, ja? Ja. Also nicht, ob die eine die andere erhöht, sondern ob diese beiden Variablen tendenziell gemeinsam miteinander hoch ausgeprägt sind, beziehungsweise niedrig ausgeprägt sind. Das wäre der Fall der positiven Korrelation. Also wenn die eine hoch ist, ist auch meistens oder oft die andere hoch. Und wenn die eine niedrig ist, ist auch meist die andere niedrig. Das wäre so eine positive Korrelation. Und man hätte eine negative Korrelation, wenn in der gesamten Stichprobe die eine Variable meist hoch ausgeprägt ist im gleichen Moment aber die andere meist niedrig. Also wenn wir so eine wechselseitige Beziehung haben. Die Korrelation kann schwanken zwischen minus 1 und plus 1. Und wenn wir einen Wert von 0 haben, dann haben die irgendwie gar nichts miteinander zu tun. Da war eine Meldung? Okay, sehr gut. Ja. Und hier in dieser Korrelationstabelle haben wir jetzt immer paarweise die Korrelationen abgetragen zwischen zwei Variablen. Also wir haben hier oben einmal unsere Variablen, die in einem Modell enthalten sind. Und die gleichen Variablen haben wir auch in der anderen Achse. Und es ist klar, dass das obere Drittel nicht, die obere Hälfte nicht befüllt ist, weil Korrelationen ja symmetrisch sind. Also ja. So, und jetzt so ein Wert von 0,18 in dem Kreuz von Convenience und OSN-Use bedeutet, dass ja OSN-Use, also nutze ich soziale Netzwerke, irgendwie ja auch dann hoch ist, wenn ja ich irgendwie das Empfinden habe, dass ich das irgendwie bequem. Dass es irgendwie bequem ist. Diese ganzen schwarzen Werte hier sind jetzt in unserem Fall nicht statistisch signifikant. Das liegt an unserer kleinen Stichprobengröße, beziehungsweise daran, also das kann daran liegen, dass wirklich kein Zusammenhang besteht. Es kann aber auch daran liegen, dass eben in unserer kleinen Stichprobe so viel geschwankt ist, dass wir keine statistisch signifikante Aussage treffen können. Die roten Zahlen dagegen sind statistisch signifikant bei uns in der Stichprobe. Das heißt, dieses Kreuz aus Self-Presentation und Convenience bedeutet, ja, dass wenn Leute das Empfinden haben, ja, es ist bequem, irgendwie soziale Netzwerke zu nutzen, dass sie dann auch gleichzeitig meistens denken, ja, ich kann mich irgendwie gut darstellen in sozialen Netzwerken. Hier, diese sehr hohe Korrelation von 0,83 zwischen Self-Presentation und Disclosure, also mein tatsächliches Veröffentlichungsverhalten und mein Empfinden, dass ich mich gut darstellen kann, statistisch signifikant. Also, wenn Leute angekreuzt haben, ja, ich gebe sehr viel oder ich gebe viel von mir preis, eher viel von mir preis, dann haben die Leute auch meistens angekreuzt, ja, ich kann mich sehr gut darstellen in sozialen Netzwerken, beziehungsweise andersrum. Könnten auch sagen, ja, ich gebe nichts von mir preis und ich empfinde auch irgendwie keinen, ich empfinde es auch irgendwie nicht so, dass ich da mich toll darstellen kann. Kontrolle und Veröffentlichungsverhalten war statistisch signifikant, hoch miteinander korreliert. Also habe ich das Gefühl, die Kontrolle über meine Daten zu besitzen, dann habe ich auch tendenziell viel von mir preisgegeben. Und hier kann man eben sehen, Risiko hat statistisch signifikant einmal hier hatte mit meinem Verhalten zu tun, Daten zu veröffentlichen, und es war außerdem statistisch signifikant negativ korreliert mit der Kontrolle. Und das war ja auch was, was wir hier in dem Modell ja tatsächlich so beobachten konnten. Also negativer Zusammenhang zwischen Kontrolle und Risiko und ja. Und negativer Zusammenhang zwischen Risiko und Veröffentlichungsverhalten. Das ganze Modell habe ich versucht zu rechnen, ging aber nicht aufgrund der geringen Stichprobengröße, da kam nur Quatsch raus. Hätten wir jetzt hier auch so ein Sample von 200 gehabt oder sowas, dann hätte man das mal nachrichten können. Genau. Gibt es noch Fragen? Okay, dann wären wir am Ende der heutigen Übung. Vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche in der Vorlesung wieder. Da haben wir einen Gastvortrag vom Dr. Thomas, der beim Springer Verlag arbeitet, der über die Digitalisierungsstrategien bei Ihnen im Verlag erzählen wird. Und nächste Woche ist auch wieder Übung am Donnerstag. Vielen Dank.